Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Value, Quality, Momentum, Dividend, Size. Mit diesen Strategien verbinden viele Investoren die Hoffnung, langfristig besser als der Markt abzuschneiden. Funktioniert das wirklich? Welche Chancen und Risiken gibt es? Und welche Anlagestrategien helfen gegen die aktuelle Krise? Darüber spreche ich mit Uli Stephan von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Perspektiven to go. Uli, günstige Titel, profitable Unternehmen oder zuletzt gut gelaufene Aktien, also Value, Quality, Momentum. Das soll über einen langen Zeitraum besser sein als der Markt. Stimmt das überhaupt?
Da bin ich durchaus skeptisch. Also man sieht es beispielsweise in diesem Jahr wieder, am Anfang des Jahres ist Value deutlich besser gelaufen als Wachstum. Mittlerweile hat sich das ein Stück weit ins Gegenteil verkehrt. Es liegt natürlich auch daran, dass die Wachstumsaktien in den Vorjahren einfach extrem gut gelaufen waren, mittlerweile teuer sind und so weiter und so fort. Aber ich bin skeptisch, dass man langfristig systematisch den Markt schlagen kann. Da habe ich einfach sehr viele verschiedene Modelle mir angeguckt im Zuge der Überprüfung der Effizienzmarkthypothese. Und wenn die Effizienzmarkthypothese zwei Implikationen hat, dann ist die, dass der Preis immer richtig ist, wahrscheinlich heute abzulehnen. Aber die Hypothese, dass der beste Schätzer für den Kurs von morgen der Kurs von heute ist, das stimmt, glaube ich. Also man kann zumindest auf kurze und mittlere Frist kaum Prognosen machen. Es ist aber so, dass wir am Kapitalmarkt in der Kapitalmarkttheorie würde man von einem Submartingale reden oder von einer positiven Drift. Wir haben natürlich Wachstum. Und dieses Wachstum tendiert dann nach oben und der Markt oszilliert um dieses Wachstum herum. So, und dann muss man eben gucken, dass man die Unternehmen kauft. Und da bin ich schon dann ein Stück weit bei dir, Jessica, bei Qualität, bei Wachstumsaktien, die eben genau diese Kriterien erfüllen. Aber dann kann ich immer noch nicht genau sagen, wo was wann ist. Ich kann nur davon ausgehen, dass es eben langfristig nach oben geht.
Aber es gibt ja schon Strategien, die in bestimmten Marktphasen besser laufen als andere oder eben auch mal Ruhe in mein Depot bringen. Also ich selber mache ja dieses Faktor-Investing, kombiniere verschiedene Bausteine und mitunter ist es ja schon gut, Qualitätsaktien in stürmischen Zeiten zu haben, weil es die vielleicht nicht so zerlegt in einer Wirtschaftskrise, also die Unternehmen. Ist das eine falsche Strategie, die ich da fahre?
Nein, gar nicht. Die Frage ist, ob man das Timing dann wirklich so gut hinbekommt oder ob man nicht von vornherein sagt, ich versuche es mit mehreren dieser Strategien, um einfach auch hier nochmal eine gewisse Diversifikation zu haben. Wie gesagt, ich würde auch nicht davon ausgehen, dass man sich zu sehr diversifiziert, dann kann man auch wieder einfach den Markt kaufen, dann ist es preiswerter. Aber gerade diese Strategien haben natürlich diese Tendenz eben zu dem, was ich vorhin beschrieben habe, Wachstum und so weiter und so fort, das sind natürlich Qualitätstitel, das sind Titel, die nachhaltig über längere Frist gute Dividende ausgeschüttet haben und man davon ausgehen kann, dass das auch in Zukunft sein wird. Momentum ist eine Idee, die am Kapitalmarkt funktioniert. Also wenn der Kapitalmarkt sozusagen einmal einen Trend aufgenommen hat, dann dauert er oft länger, als man das vielleicht vermuten würde. Und insofern kann man das schon machen. Das Timing dann von der einen Strategie in die andere zu wechseln, das dürfte allerdings nicht allzu einfach sein.
Das tue ich gar nicht. Ich kombiniere sie einfach und lasse es laufen. Aber kommen wir jetzt mal auf die einzelnen Strategien. Du hast gerade die Momentum-Strategie angesprochen. Die zielt auf Aktien, die in den vergangenen Monaten sich besonders gut entwickelt haben. Das heißt ja eigentlich, dass ich damit ein Trendfolger bin und im Zweifel, wenn ich jetzt erst eine Momentum-Strategie kaufe, das kann man ja auch mit ETFs und Fonds machen oder Einzelaktien, renne ich dann nicht eigentlich dem Trend hinterher und klappt das wirklich?
Ja, der Trend hält eben oft länger, als man das erwartet hat. Ich meine, wir reden seit, ich weiß nicht, Ausbruch von Corona, dass Technologieaktien, die Magnificent Seven und so weiter und so fort teuer sind. Und das hat eben doch mehrere Jahre getragen, bis es jetzt zuletzt durch die Diskussionen um Investitionen, um Cashflows, um die Frage Disruption und ob sich diese hohen Investitionen tragen, ein bisschen in die andere Richtung gegangen ist. Das ist aber nicht entschieden. Also man muss auch hier wieder sagen, dass die Technologie natürlich hervorragend berichtet hat in der Berichtssaison. Und sollten sich diese Investitionen tatsächlich als Wachstumstreiber herausstellen, dann hat man möglicherweise falsch reagiert, wenn man jetzt verkauft hat. Aber wie gesagt, das können wir heute noch nicht abschließend beurteilen. Das müssen wir einfach sehen. Aber insgesamt sieht man, dass solche Trends länger dauern, als man das am Anfang vermutet. Und insofern kann man sicherlich ja ein Stück weit da der Herde hinterherlaufen. Das ist ein Muster, was tatsächlich an den Kapitalmärkten funktioniert.
Aber du hast es schon angesprochen, im Augenblick ist da eben auch diese Sorge um hohe Investitionen in künstliche Intelligenz, um die Folgen auf unterschiedlichste Geschäftsmodelle. Und das hat ja schon eine Menge Anleger ihre Depots zwischenzeitlich umschichten lassen. Und auf einmal lief Value wieder, die Substanzaktien. Heißt das dann, wenn so ein Trend endet, dann kommt nicht sofort der nächste Trend, das nächste Momentum, sondern man geht dann auf Nummer sicher und setzt dann eher auf die Substanzaktien?
Ja, wie gesagt, also erstens waren natürlich die Technologie- und Wachstumsaktien relativ teuer mittlerweile. Mhm. Sie sind über Jahre gelaufen. Dann kam jetzt diese Diskussion um die Investitionen, die wir ja auch schon ein bisschen länger haben, aber es kam eben die Disruption dazu. Da gab es einige Studien, die das Ganze nochmal verschärft haben und die Anleger haben dann gesagt, naja gut, dann gucken wir uns doch mal an, was eben noch nicht so gut gelaufen ist, was aber vielleicht trotzdem eine ordentliche Qualität hat, weil man muss ja auch diese ganzen Hyperscaler und so weiter und so fort mit Vorprodukten, mit Endprodukten, mit Strom und so weiter versorgen. Und wie sieht es denn da aus? Und wenn da die Titel dann doch deutlich preiswerter sind, dann hat eben eine solche Umschichtung stattgefunden. Die Frage ist, wie lange trägt sie? Das kann dir heute keiner wirklich beantworten. Wir sehen jetzt mit dem Konflikt in Middle East, aber das würde ich auch noch nicht als Trend beschreiben wollen, dass da durchaus eine Umkehr auch mal möglich ist. Das ist dann eine Frage von Fristigkeit. Ich würde wahrscheinlich eine gute Mischung bevorzugen, auf der einen Seite auf Wachstum setzen, dort wo ich glaube, dass nicht so stark disruptiert wird, beziehungsweise dass die Unternehmen eine Chance haben, auch ihre Investitionen wieder über Gewinne einfahren zu können, und auf der anderen Seite eben gucken, wo ich im Value-Bereich bei Unternehmen bin, die von diesen ganzen Entwicklungen profitieren können.
Lass uns doch mal schauen, wer auf welche Kennzahlen schaut. Also bei Value ist ja viel Kurs-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis, was ist da noch entscheidend?
Ja, Jessica, in der Kapitalmarkttheorie würde man Value einfach als die Aktien oder Sektoren bezeichnen, die preiswert sind. Und das wird typischerweise am PI festgemacht. Man kann natürlich auch andere Indikatoren hinzuzählen, Preis, Buch und so weiter und so fort, die mir zeigen, dass ein Sektor billig ist. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil es gibt manchmal auch Gründe, warum etwas preiswert ist. Wir haben ja auch an dieser Stelle schon öfter beispielsweise über die Automobilindustrie gesprochen und dass da strukturelle Veränderungen sind. Und die muss man dann eben auch mit einberechnen und sich fragen, ist dieser Sektor, dieser Titel preiswert, weil er im Moment an der Börse keine Beachtung findet, oder gibt es Gründe, gute Gründe, warum ein solcher Titel billig ist? Wovor Anleger sich hüten sollen, ist zu denken, dass sie jeweils schlauer sind als der Markt. Also da wäre ich ganz vorsichtig. Das kann ich sozusagen aus 30 Jahren Beschäftigung mit der oder über 30 Jahren Beschäftigung mit der Börse wirklich sagen. Sich für schlauer zu halten, ist oft nicht wirklich angezeigt.
Das ist ja auch der Grund, warum Warren Buffett, der bekannteste Value-Anleger, auch wenn gerade in Rente gegangen, warum der immer auf sogenannte Burggraben-Aktien gesetzt hat. Also sie sollten einmal natürlich günstig bewertet sein, aber auf der anderen Seite das Geschäftsmodell eben auch einen gewissen Burggraben, gewisse Wettbewerbsvorteile etc. pp. Haben.
Ja, genau. Also das ist ja das typische Investment, was Warren Buffett getätigt hat sein Leben lang. Er hat eben geguckt, wie ist das Geschäftsmodell, aber auch wie ist das Management, wo sind die Absatzmärkte und so weiter. Also er ist da doch tief in die Fundamentaldaten eines solchen Unternehmens eingestiegen. Das war nicht nur mal eben geguckt, wie ist das PI oder sowas, sondern es kommt eben wirklich drauf an, ja, auf all diese Dinge, wie ist Geschäftsmodell, wie ist das Management aufgestellt, was sind die Märkte, was sind die Produkte. Und dann hat er gesagt, da sehe ich Potenzial. Dieser Wert, dieses Unternehmen ist aus meiner Sicht nicht adäquat bepreist. Und dann hat er aber auch mit einem sehr langen Zeithorizont natürlich investiert und hat gesagt, ich glaube daran, ich habe Geduld. Und wenn es kurzfristig nicht funktioniert, dann wird es langfristig funktionieren. Also es ist nicht nur das wirklich intensive Auseinandersetzen mit Werten des Unternehmens, sondern es ist natürlich dann auch ein Stück weit die Geduld, die man aufbringen muss, um ja am Ende des Tages erfolgreich zu sein. Und man muss natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, auch Warren Buffett war nicht immer erfolgreich. Also auch das gehört dann dazu.
Im Prinzip ist es bei Qualitätsaktien, bei Quality ja ähnlich mit den Kennzahlen und mit den ein bisschen weicheren Faktoren oder mit dem Blick aufs Unternehmen und die Bilanz, aber da ist dann eben der Preis nicht mehr so entscheidend und es ist häufig auch so, dass Qualitätsaktien sehr teuer sind, zumindest im Vergleich zur Peer Group. Was macht Quality aus? Warum funktioniert das, wenn auch nicht immer?
Ja, aber es ist eben genau das, was du sagst. Man guckt hier nicht nur auf den Preis bzw. die Bewertung der Aktien, sondern man guckt bei Quality schon direkt stärker da hinein, was denn das Unternehmen wirklich macht und was das Produkt, die Absatzmärkte sind und versucht dann eben für die Zukunft zu ermitteln, wie sich dieses Unternehmen weiterentwickeln könnte.
Und da sind dann Investoren ja auch wirklich bereit, eben diesen höheren Preis zu zahlen, wenn sie sehen, das alles sieht top aus. Richtig?
Ja, natürlich, weil man dann eben sehr viel stärker noch auf Wachstum guckt. Also will das auch nicht pauschal sagen, aber bei Value hast du eben sehr oft Unternehmen, die ja sehr gut im Markt liegen, aber nicht mehr so dieses ganz große Wachstum aufweisen, wohingegen bei Quality dann doch eher in Richtung Growth, also Wachstumsaktien, schon mehr auf das Potenzial der Unternehmen geguckt wird.
Was ich spannend finde, ich habe eben einfach auch, weil ich da rein investiere, mir immer mal wieder angeschaut, was ist denn so im MSCI World Value drin, was ist im MSCI World Quality drin. Und es gibt da bei den Top-Unternehmen schon auch Überschneidungen, aber das sehen wir ja auch bei Growth und Value. Also ein Unternehmen kann am Ende auch beides sein. Das heißt, wenn ich diese Sachen kombiniere, gerade als ETF-Anlegerin, sollte ich vielleicht auch genau hinschauen, was ich mir da für Klumpenrisiken einhandle, oder?
Ja, absolut. Also, dass es eine Überschneidung bei Growth und Value gibt, das würde mich jetzt überraschen.
Bisschen, ja.
Weil das eigentlich nach Definition gar nicht geschehen kann, weil wie gesagt, also man würde sagen, alles, was preiswert ist, das ist irgendwie Value. Was Wachstum ist, hat normalerweise dann auch eine höhere Bewertung, weil eben hier auf Wachstum geguckt wird.
Aber Buffett hat auch Apple gekauft. Und das würde man nicht unbedingt als Value bezeichnen, eigentlich.
Ja, aber Buffett hat auch nicht gesagt, dass er nur nach einem gewissen Stil investiert, sondern er hat sich eben, wie gesagt, das Unternehmen sehr genau angeguckt und die Geschäftspotenziale ermittelt. Und das hat er offensichtlich bei Apple erkannt. Er hatte im Vorfeld ja immer gesagt, er investiert nur in das, was er verstehen kann. Hat aber dann ein Stück weit immer betont, dass er die Technologie eben nicht so sehr verstehen würde. Trotzdem hat er das Potenzial von Technologieaktien erkannt und hat dann eben dort auch investiert, ja.
Spannend sind natürlich auch Nebenwerte. Da haben wir ja zuletzt auch einen Podcast zu gehabt, also die Size-Strategie. Und immer wieder spannend, die Dividendenstrategie. Macht es Sinn, das auch alles noch dazu zu mischen?
Ja, Dividenden machen einen ganz großen Anteil der Aktienperformance aus. Natürlich in Europa mehr als in den Vereinigten Staaten, weil man in den Vereinigten Staaten sehr viel stärker über die Aktienrückkäufe arbeitet als über Dividenden. Aber es ist schon ein großer Faktor und insofern macht es natürlich Sinn, auf Dividenden zu achten. Hier sollten es allerdings dann die Unternehmen sein, die wirklich über längere Zeit kontinuierlich gute Dividenden ausschütten, diese auch steigern können. Man sollte nicht nur auf die Dividendenrendite gucken, denn die kann einen manchmal dazu verleiten, weil beispielsweise der Kurs aus Gründen gefallen ist, in Unternehmen zu investieren, die dann die Dividenden kürzen müssen. Und wenn das passiert, dann ist es meistens nicht so schön auch mit den Kursen an der Börse. Bedeutet also, Dividendenkürzungen bei Unternehmen, bei denen man damit gerechnet hat, dass die Dividende kontinuierlich und hoch bezahlt werden, führen oft dazu, dass die Kurse doch erheblich nachgeben.
Aber eigentlich gilt das ja auch für alle Kennzahlen an der Börse. So Ausreißer nach oben oder nach unten, da sollte man immer ganz genau hinschauen, wie sehen noch andere Kennzahlen aus und welchen Grund hat es gegeben? Eben auch, weil es ja, wie du gerade schon sagtest, rechnerische Größen sind. Wenn der Kurs abstürzt, steigt die Dividendenrendite und das ist ja bei anderen Kennzahlen ähnlich.
Ja, absolut. Deswegen lohnt es sich schon, mit dem Geschäftsmodell sich auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, there is no free lunch an der Börse. Man muss schon immer ein gewisses Risiko eingehen. Und es ist besser eben, wenn man sich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt hat und ein Gefühl dafür hat, wie die Zukunft aussehen könnte zumindest. Und da sind bei Wachstumswerten grundsätzlich die Renditeerwartungen einfach höher, als sie das bei anderen Unternehmen sind. Aber wie gesagt, also wenn man mischt, ein Stück weit Value, ein Stück weit Momentum und ein Stück weit Qualität, dann kommt man schon sehr stark in diese Richtung.
Es ist ja ein herrliches Schlusswort eigentlich, aber hier kommt noch eine persönliche Frage zum Schluss. Hast du eine Lieblingsstrategie?
Ich habe ehrlich gesagt keine Lieblingsstrategie. Ich muss sowieso immer vorsichtig sein, wenn ich investiere, weil mir Compliance da richtigerweise auf die Finger guckt. Aber nein, habe ich nicht. Ich würde nur gut diversifizieren. Ich würde langfristig investieren. Und ich würde da nicht glauben, dass ich schlauer bin als der Markt. Das sind im Grunde genommen die Regeln. Ich muss bewusst ein Risiko eingehen. Das ist mir schon klar. Also insofern, das sind meine Regeln, aber keine besondere Strategie.
Goldenen Regeln der erfolgreichen Geldanlage sind das im Grunde. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
Sehr gerne, Jessica.